Ja, das kleine Burgercafé am Rande der Welt. Konntest mit dem Titel nichts anfangen, habe ich mir fast gedacht. Aber du hast vorgelesen, wie es entstanden ist. Du hast eben vorgelesen, dass das kleine Burgercafé am Ende der Welt vor 2000 Jahren gegründet wurde. Gut, ich gebe zu, manche nennen es auch Gemeinde. Ich will euch heute erklären, warum ihr so ein kleines Burger-Diner seid. Also, das kleine Burger-Diner. Kennt ihr den Bestseller von John Strackley oder Strackley, Das Café am Rande der Welt? Hat das schon mal jemand gelesen? Ja, steht so seit, ich glaube, 10 Jahren in den Bestsellerlisten der Bücherläden. Beruhigt mich, dass ihr das nicht gelesen habt, weil ich habe es auch erst diesen Sommer gelesen. Ja, ich habe es 10 Jahre lang immer im Regal gesehen und es ignoriert. Habe gedacht, wenn das alle lesen, muss ich das nicht machen. Ja, man hat mir schon früh beigebracht, gegen den Strom zu schwimmen, wie ein lebendiger Fisch. Deswegen habe ich das nie gelesen. Diesen Sommer habe ich es gelesen. Die Geschichte ist relativ einfach und kurz. Man kriegt das so in der Kaffeepause auch gelesen, das Buch. John will nach Hause fahren. Ich glaube, der kommt von irgendeiner Konferenz, ist unterwegs mit dem Auto, landet in einem absoluten Stau. Es geht nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und John entschließt sich, von der Autobahn abzufahren. Also ist USA, ne? Also funktioniert in Deutschland nicht, ne? Also er fährt über den Mittelstreifen auf die andere Spur und fährt in die Gegenrichtung und an der nächsten Ausfahrt raus und entscheidet sich, über Land zu fahren. Mache ich inzwischen auch mal, so wenn die Autobahn wieder verstopft ist. Und er macht dieselbe Entdeckung wie ich. Es ist meistens keine gute Alternative. Er verfährt sich. Und zwar so richtig. Er weiß gar nicht mehr, wo er ist. Und weiß aber nur, der Tank wird immer leerer. Er braucht eine Tankstelle. Die kommt aber nicht. Und er findet den Weg nicht. Er hat keine Ahnung, wo er ist. Und landet plötzlich in diesem kleinen Café. Mitten im Nirgendwo. Also weit weg vom Ruhrgebiet. Irgendwo, mitten im Nichts. Völlig erschöpft, mitten in der Nacht geht er in dieses Café rein, setzt sich da als einer der wenigen Gäste rein und ihm wird die Speisekarte gebracht. Und während er so studiert, was es da so noch zu nächtlicher Stunde zu essen gibt, entdeckt er 3 Fragen auf dieser Speisekarte. Warum bist du hier? Das irritiert ihn zutiefst. Hast du Angst vor dem Tod? Das irritiert ihn noch tiefer. Und führst du ein erfülltes Leben? Und John ist total verwirrt. Eigentlich wollte er nur was essen, eine Tankstelle. Und wieder nach Hause. Und plötzlich sitzt er in diesem Café und hat diese 3 Fragen vor sich. Letztendlich handelt es sich um die 3 philosophischen Fragen überhaupt, die Menschen sich stellen können. Er findet in jedem Philosophiebuch. Ja, nichts Außergewöhnliches. Ja. Es passiert im Prinzip in diesem Buch dann auch nichts weiter, außer dass er Casey trifft und Mike und mit ihnen ins Gespräch über genau diese Fragen kommt. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben? So, er diskutiert das mit denen und fährt irgendwann nach Hause. Was er da mit denen diskutiert, das könnt ihr selber in dem Buch nachlesen. Das ist jetzt aber eigentlich gar nicht so richtig wichtig. Wichtig ist, dass ich mir gedacht habe, die Idee des Buches ist doch irgendwie cool. Da ist jemand mit seinen Fragen, mit den Lebensfragen überhaupt, ist auf der Suche, kommt in dieses Café und findet Antworten. Und um einfach mal so das Ergebnis der Predigt vorwegzunehmen, ihr seid so ein Café. Die FEG Wetter ist so ein Café, wo man diese Antwort findet. Ich muss mich korrigieren, ihr seid kein Café. Markus, ihr seid ein Burger-Diner. Ihr seid ein Burger-Diner, weil das ist von Jesus gegründet worden. Und ich möchte heute mit euch genau an diesen Anfang zurück, zu dem Moment, wo Jesus dieses Burger-Diner-Gemeinde gegründet hat. Zumindest zu einem dieser Stellen. Es war zu dem Punkt, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dann hat er ja noch so ein paar Tage mit seinen Jüngern, wo er immer wieder mal so erschien, ja, mit ihnen diskutierte, ihnen noch so den letzten Impuls mitgab. Und irgendwann sagte er dann, kommt zu diesem Berg in Galiläa und dort habe ich euch noch was zu sagen. Ja, oder wie es in Matthäus 28 heißt, die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, aber einige hatten Zweifel. Und Jesus kam zu ihnen und sagte, geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Jesus selber hatte also diese Idee, dass seine Jünger jetzt nicht einfach nur anfangen sollten, Bücher zu schreiben über ihn, tollen Bestseller rauszubringen, vielleicht eine tolle Homepage zu entwerfen, wo so diese Idee, wie wird man Christ, draufsteht, sondern er sagte selber zu seinen Jüngern, geht hin, ja, geht hin zu allen Völkern und gründet so eine Kette. Ja, also das, was McDonald's gemacht hat, was Coca-Cola gemacht hat, ja, im Prinzip modernes Marketing. Ja. Geht überall dorthin, wo Menschen sind auf diesem Planeten und ladet sie ein, meine Jünger und meine Jüngerinnen zu werden. Heute würde man sagen, meine Follower. Ja, vielleicht hat der eine oder andere ja auch so einen Social-Media-Kanal, ne, wo er versucht, Follower zu bekommen, ne, die ihn dann gut finden und sagen, oh cool, ich folge dir, ne, ich bin gespannt, so was du wieder Neues zu sagen hast. Das Prinzip ist im Prinzip. Also, eigentlich ist es genau das, was Jesus auch damals tat. Er sagte zu seinen Jüngern, geht hin und guckt, dass die Menschen meine Follower werden. Ich habe ganz viel zu erzählen. Ich habe euch ja schon vorher gelehrt, dass wir Antworten haben auf diese Fragen. Zum Beispiel, warum bist du hier? Führst du ein erfülltes Leben? 3 Jahre lang war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, um ihnen Antworten auf diese Fragen zu geben, um mit ihnen zu diskutieren, um auch manche erlebnispädagogische Geschichte mit ihnen durchzumachen, was zum Beispiel Nächstenliebe bedeutet. Und jetzt sagt er, geht hin und ladet Menschen ein, meine Follower zu werden. Jetzt war das damals jetzt noch nicht so, dass man einfach irgendwo auf so einen Button klicken konnte, ja, und dann ist man Follower gewesen. Und Jesus hat sich eigentlich was viel Praktischeres einfallen lassen. Er hat gesagt, derjenige, der mein Follower sein möchte, den tauft. Ja, also Jesus hat mit der Taufe uns ein Erlebnis gegeben, ein Zeichen von sich selber, ja, wo wir nicht nur einfach drücken können, sondern wo wir erleben können, was es heißt, neu geboren zu werden. Ja, in seinem Geist neu geboren zu werden, das Alte hinter uns zu lassen und das neue Leben anzunehmen. Und dann hat Jesus noch gesagt, und dann lehrt sie halten, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Also diese Jesus-Botschaft soll weitergehen. Ja, sie soll den Nächsten erreichen. Es reichte Jesus nicht, dass nur so ein paar Antworten auf ihre Fragen finden, sondern er hat gesagt, sorgt dafür, dass das immer weitergeht. Ja, dass ihr wächst in der Nachfolge. So, das war Jesus' Auftrag. Kennt ihr und macht ihr hier auch. Und jetzt ist ja auch das Schöne, sag mal, dass diese Idee von Jesus damals, ja, diese Kette dieses Burger-Diners in alle Welt gekommen ist. Ja, er hat gesagt, geht zu allen Völkern, ja, also wirklich zu allen, ja, selbst über das Römische Reich hinaus. Ja, und er kam sogar bis ans Ende der Welt. Es ist ein Wetter angekommen. Ja, Wetter liegt von Jerusalem, wenn wir jetzt mal den damaligen Standard aussehen, am Ende der Welt. Tut mir leid, aber das war so. Ja, also wenn du damals in Jerusalem jemanden gefragt hast, wo ist das Ende der Welt, dann haben die den Limes, naja gut, ihr liegt kurz vor dem Ende der Welt. Ja, es war schon extrem weit. 2000 Jahre hat diese Idee überstanden. Ja, und ihr könnt einmal echt jubeln und Gott dankbar sein, ja, dass dieses Burger Diner auch hier in Wetter existiert. Warum nenne ich das eigentlich Burger Diner? Weil ich glaube, dass Jesus uns damals mit dieser Idee so eine Art Burger mitgegeben hat. Ja, er hat uns einen Auftrag gegeben. Also so richtig Fleisch an die Sache. Ja, geht hin, erzählt, tauft, ja, bleibt in der Lehre dran, ja, wiederholt das immer wieder. Das steigt immer tiefer ein in den Glauben. Und Jesus wusste, das schmeckt uns. Ja, das ist so richtig gut. Ja, und er wusste auch, also seine Follower, die werden das tun. Ja, und wenn ihr mal so mal reinschaut oder da hinten so in euren Gemeindebrief, habt ihr einen Gemeindebrief noch? Ja, ihr habt einen Gemeindebrief, eine Homepage. Ihr tut das. Ja, ihr tut das mit vielen anderen FEG-Gemeinden, ihr tut das mit vielen anderen, Entschuldigung, der Frosch hier im Hals. Ihr tut das mit vielen anderen Gemeinden, die Ruhrkirche, ne? Die evangelische Kirche im Ort. Ja? Ihr seid nicht allein. Ja? Ganz viele sind dabei, hier in Wetter diese Botschaft weiterzugeben. Da ist so richtig Fleisch an der Sache, so richtig mit Ketchup drauf und ich weiß gar nicht, wie der Markus das so macht mit den Burgern. Was dann noch so alles drauf kommt, vielleicht noch Zwiebeln, Tomaten, ja, so Gürkchen, genau. Manchmal muss auch ein bisschen was Saures noch dran sein. Ne? Aber Jesus wusste auch, dass manchmal, und danke für das Bild am Anfang, die Batterie leer ist. Ich glaube, Jesus wusste das schon vorher, dass wenn er uns alleine diese Botschaft mitgegeben hätte, er gewusst hätte, dass das Unternehmen völlig scheitert. Dass wir das nicht hinkriegen, weil wir irgendwann ausgebrannt sind. Ja, weil wir irgendwann schwach werden, weil es uns irgendwann nicht mehr so gut geht und wir irgendwann frustriert sagen werden, ey, soll es das wirklich sein? Ja, deine Kids waren eben, ich glaube, sie haben Begeisterung gezeigt für den Burger, aber sie haben schon gemerkt, dass das nicht alles sein kann. Ja, dass da irgendwie dieser Typ in dem grauen Hemd sie, ich hätte jetzt fast gesagt, so ein bisschen verarschen will jetzt. Ne? Also ich glaube, sie haben es unterschwellig gewusst, dass da irgendwas verkehrt ist. Ja, dass da irgendwas fehlt. Und deswegen hat Jesus seinen Auftrag an uns als Gemeinde eingepackt in zwei Brötchen, die das Wichtigste an so einem Burger sind, damit man ihn überhaupt ordentlich essen kann. Ja, damit das keine Sauerei gibt, ja, damit das keine Schmiererei gibt, sondern ein wunderbares Erlebnis. Und genau das hat er getan und ich habe euch eigentlich eben die wichtigsten Stellen beim Vorlesen vorenthalten. Jesus hat nämlich wirklich gesagt zu seinen Jüngern, Jesus kam zu ihnen und sagte, erstmal, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist das Brötchen oben, obendrauf. Jesus fängt gar nicht an damit und sagt, Leute, geht, ja, sucht Follower für mich. Sondern er hat angefangen mit dieser Zusage, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er hat nicht gesagt, Gott hat der Gemeinde alle Macht gegeben. Das hat die Kirche in der Kirchengeschichte manchmal an einigen Punkten etwas verkehrt verstanden. Ja, da gingen einige Dinge schief, müssen wir zugeben. Ja, also wenn du jetzt hier vielleicht sitzt und Kirchenkritiker bist, ja, Christen verstehen nicht immer alles ganz richtig. Manchmal muss man drüber nachdenken. Jesus hat gesagt, Gott hat mir gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, wir sind unterwegs mit einem Gott, der stark ist. John Ortberg hat in seinem Buch Das Abenteuer, nach dem du dich sehnst, das ist schon so ein bisschen älteren Datums, folgende Begebenheit mal niedergeschrieben, die mich sehr getoucht hat, sehr berührt hat. Ich möchte euch einen kurzen Ausblick nochmal geben. Er schreibt, eines Tages ging ich mit einigen Freunden in Newport Beach, Kalifornien, spazieren. Wir kamen an einer Bar vorbei, in der ein Handgemenge stattfand. Plötzlich taumelten wie aus einem schlechten Westernfilm sich prügelnde Menschen auf die Straße. Drei Männer stürzten sich auf einen einzelnen Gegner und schlugen ihn zusammen. Wir hatten das Gefühl, etwas tun zu müssen. Also gingen wir hin, um die Kämpfer auseinanderzubringen. Dummerweise hatte ich nicht besonders viel Erfahrung in solchen Dingen. Scheinbar war ich an dem Tag nicht anwesend, als an dem Predigerseminar davon die Rede war, wie man Kneipenschlägereien schlichtet. Wir hatten auch nicht viel Zeit mit dem wir hatten auch zu viel Zeit mit dem Bibelstudium verbracht, um das richtige Vokabular für solche Gelegenheiten aufweisen zu können. Eine Aussage wie, also Jungs, jetzt reicht es, benehmt euch, mag bei Dreijährigen funktionieren, aber diese Gladiatoren, randvoll mit Whisky und Testosteron, sprachen nicht besonders gut darauf an. Im Grunde funktioniert es nicht einmal bei den meisten Dreijährigen. Betrunkene Schläger voneinander zu trennen, gehört eindeutig nicht zu meinen geistlichen Gaben. Und ich verspürte keine große Neigung dazu. Doch jemand musste eingreifen. Und so stiegen wir aus dem Boot, also es geht da um diese Petrus-Geschichte, und mit wackeligen Beinen gingen wir auf die Männer zu und sprachen sie zaghaft an in banger Erwartung unseres ersten Faustkampfes. Zu unserer Überraschung sahen die Kämpfer plötzlich auf und hielten vor Angst inne. Dann nahmen sie die Beine in die Hand und flüchteten. Beinahe hätte ich vor Überraschung gefragt, warum? Ich blickte mich um und sah den größten Menschen hinter uns, den ich je erblickt hatte. Es hatte den Anschein, dass er der Rauschmeißer dieser Bar war. Und mein Respekt für diesen Berufsstand stieg sofort um 200% an. Ich schätzte, dass er über 2 Meter groß war und 150 Kilo wog. Natürlich mit weniger als 2% Körperfett. Er sagte kein Wort, sondern stand nur da mit schwellenden Muskeln, schweigend. Fast sah er so aus, als wünschte er sich, die Typen würden ihn angreifen. Ganz offensichtlich gehörte es sehr wohl zu seinen Gaben, betrunkene Schläger voneinander zu trennen. In diesem Moment wandelte sich meine Einstellung. Ich war nahe daran, hinter den Typen herzurufen, lasst euch hier besser nie wieder blicken. Meinen Freunden ging es genauso. Wir waren ganz andere Menschen, weil wir einen großen, starken Rauschmeißer hinter uns hatten. Ich bin überzeugt, dass wir keine Rauschmeißer brauchen in der Gemeinde. Aber ich bin überzeugt, dass, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir einen großen Gott haben, einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, einen Gott, der überall da ist, ein Gott, der allmächtig ist und der uns durch und durch kennt. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir viel zufriedener, viel entspannter und viel selbstbewusster durchs Leben gehen könnten, weil wir wüssten, wir sind nicht alleine. Jesus selbst wird an einer Stelle einmal Immanuel genannt. Gott mit uns. Er, der da ist. Und jetzt sagt Jesus hier seinen Jüngern, ich bin bei euch. Und mir ist gegeben, beziehungsweise mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das Brötchen oben. Das Brötchen unten, das ist eine Zusage. Wo Jesus sagt, seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ja, also wir haben oben ein Brötchen, das heißt, Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Dann kommt ja unser Auftrag als Gemeinde. Und unten drunter, das zweite Brötchen, Jesus sagt, seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal über Ende nachgedacht habt. Manchmal kommt man ja so auf die Idee und denkt, okay, das ist das Ende unserer Arbeit, meines Glaubens, der Gemeinde. Irgendwie geht's nicht mehr. Es ist zu Ende. Wir sind alleine. Ist es nicht ermutigend, wenn Jesus sagt, das Ende bin ich? Ja, egal, was da auf euch zukommt, es ist nicht das Ende. Ich bin das Ende. Ich bin derjenige, der irgendwann mal das Licht ausmacht, nicht ihr. Und egal, was da auf euch zukommt, an Schwierigem, ich bin bei dir. Und ich gehe nicht weg. Und jetzt überleg mal, was das für dich bedeutet, für deinen Glauben, für deinen Dienst. Wenn du nur diese beiden Brötchen mal betrachtest. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also auch da, wo du bist, nicht nur da oben, sondern hier. Und ich bin immer bei dir und ich gehe nicht weg. Und plötzlich erscheint für mich dieser Auftrag, den wir als Gemeinde haben, in einem völlig neuen Licht. Er ist plötzlich greifbar. Weil da, wo ich manchmal so denke, okay, ich kann nicht mehr, weiß ich, dass ich jemanden habe, der viel mehr kann. Und da, wo ich weiß, okay, wir sind alleine, oder wo ich denke, wir sind alleine, da darf ich wissen, nee, da ist jemand, der geht nie und der weicht nicht von meiner Seite. Und ich glaube, ohne diese beiden Zusagen würde die Kirche heute nicht mehr existieren. Ich glaube, wir hätten irgendwann aufgeben müssen. Wir hätten irgendwann das Licht ausgemacht. Und deswegen wünsche ich mir und wünsche ich euch, dass ihr, wenn ihr weitergeht in eurem Auftrag als Gemeinde, für die junge Generation, für die ältere Generation, für die jung gebliebene Generation, für die Generation, die gerne schon etwas älter wäre, egal für wen, aber dass ihr diese beiden Zusagen niemals vergesst und in diesem Geist und in dieser Kraft Jesu weitergeht und Gemeinde baut. Ein Burger Diner werdet für Menschen, die Fragen haben und hier Antworten finden. Und da könnt ihr bei den ganz Kleinen schon anfangen. Ihr glaubt nicht, wie viele Fragen schon Kinder haben. Ich weiß noch, als mein kleiner Sohn, er muss so 3 Jahre gewesen sein, da wollten wir ihn abends ins Bett bringen und er fragte mich, Papa, wie groß ist Gott? Schlechte Frage für einen Theologen, weil es gibt viele Bücher darüber. Ja. Wie groß ist Gott? Und während ich noch darüber philosophierte und überlegte, welche Antwort gebe ich ihm, ja, von all den vielen theologischen Büchern, die ich gelesen habe, fragte er mich, ist Gott größer als dieser Raum, als ein Zimmer? Und ich sagte, jo, klar. So, und dann hatte ich weiter überlegt, okay, was kann ich ihm als Antwort geben? Ja, und dann fragte er wieder, Papa, ist Gott größer als unser Haus? Wir haben keinen Trump Tower, ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ja, ganz normales Einfamilienhaus, ganz schlicht. Ja? Ist Gott größer als unser Haus? Und ich sagte, ja, klar, und wollte schon weiterdenken. Und er sagte nur, wow. Ja? Und ein kleiner Dreijähriger hat die Antwort darauf gefunden, wie groß Gott war. Ja? Und war fasziniert. Gott, so groß bist du. Amen. Ich möchte euch gerne einladen, aufzustehen zu beten. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns berufen hast, hinauszugehen und Menschen zu deinen Followern zu machen. Und ich danke dir auch, dass du uns damit nicht alleine gelassen hast, sondern uns diese beiden wunderbaren Zusagen gegeben hast. Jesus, und ich bringe dir heute meine Schwäche, meine Hoffnungslosigkeit, manchmal auch meinen Frust, wo ich denke, es geht nicht weiter. Und ich möchte sie dir bringen, weil du gesagt hast, du bist stärker, du hast den Überblick und du kannst befähigen, du kannst Hoffnung schenken und Kraft geben. Und ich möchte diesen kleinen Schritt des Vertrauens heute machen und sagen, ich möchte dir vertrauen, dass du immer da bist. Auch wenn ich für mich selber manchmal die Augen schließe und das vergesse und denke, ich bin alleine hier, keiner sieht mich. Ich möchte dir heute neu das Vertrauen aussprechen, dass du da bist. unser Gott, unser Herr, unser Retter. Segne uns bitte, segne die Gemeinde hier in Wetter, alle Mitarbeitenden, alle Leitenden, alle, die sich hier versammeln, um mehr von dir zu hören. Sei du mitten unter uns und wir beten dich an. Amen.